Ich sage, bei uns ist der Respekt an oberster Stelle. Es ist nicht ihr Fehler, dass sie nie in der Schule waren. Es ist nicht ihr Fehler, dass sie keine Bildung haben. Es ist nicht ihr Fehler, dass sie in einer Hütte aufwachsen, wo es nichts gibt. Und das müssen wir respektieren. Und manchmal braucht es halt 100-mal eine Erklärung vom Gleichen, bis jemand dann so weit ist mit dem Verständnis, das er hat, dass er weiss, was wir überhaupt meinen.
Herzlich willkommen zum Bänkli Talk. Mein heutiger Gast ist vom Elektriker zum Fotograf geworden. Vor seiner Linse hat er Kannibalen gehabt. Er hat Rockbands von den Ende 70er Jahren gehabt, wie Queen, ABBA und so weiter. Und auch den Marlboro Man, also den Marlboro Cowboy. Und sein heutiger Fokus liegt aber auf Kambodscha. Wieso, werden wir jetzt gerade erfahren. Nämlich hier bei mir auf einem ganz speziellen Bänkli habe ich den Hannes Schmid. Herzlich willkommen, Hannes.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich danke dir. Ich habe immer am Anfang zwei Fragen, die ich grundsätzlich immer stelle. Die erste ist, wie alt bist du?
Also, ich bin jetzt gerade 77. Ich bin jetzt im 78. Lebensjahr.
Okay, und die zweite Frage ist, wieso sind wir da? Bänkli ist jetzt ein weiter Begriff. Wir haben hier einen ganz speziellen Ort gefunden, wo wir drauf sitzen. Aber wieso sind wir da?
Also ich glaube, es ist so, das ist so ein wie mit dem Leben. Oder? Ich laufe durchs Leben und ich habe eigentlich keinen Plan. Und dann erkommt irgendetwas. Und wir sind ja da gelaufen und haben das wahnsinnige, drehbare Bänkli gefunden. Das passt ja zu meinem Leben. Stimmt. Und vielleicht auch ein zu dem, wie du immer wieder Fragen stellst. Weil es hört ja nie auf. Es geht alles rundum. Es kommt alles wieder rauf. Es geht alles wieder. Und das passt perfekt natürlich zu meinem Leben und zu dem, was ich mache.
Also eigentlich ist ja das Leben ein Kreislauf. Kann man das so sagen?
Ja, ich glaube schon. Also wir kommen von jemandem und gehen jemandem, wo wir nicht wissen, wo wir hingehen.
Und wenn du jetzt gerade, wenn wir jetzt gerade so, du bist jetzt im 78. Lebensjahr, wenn du jetzt mal schon schnell zurückschaust, wie würdest du dein Leben bezeichnen?
Ja, ich glaube, ich bin sehr ein privilegierter Mensch, dass ich immer die Möglichkeit habe, oder hatte. Ich habe eigentlich wenig zurückgeschaut, ich habe immer vorher geschaut. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen das die Möglichkeit haben, sich immer wieder zu verändern, sich immer wieder in eine andere Welt zu gehen, mit einer anderen Welt auseinanderzusetzen. Das sind auch viele Entbehrungen, aber man gewinnt natürlich auch viel dabei. Und ich sage immer wieder, auch das, was ich jetzt mache, darf in meinem Alter, das ist nicht selbstverständlich.
Ja, dass das überhaupt noch möglich ist, gell?
Genau.
Ja, weil wir haben es gerade im Vorgespräch noch gar nicht gesagt, gell? Es gibt 80-Jährige und es gibt 80-Jährige, habe ich gesagt. Genau. Und da hast du nur gesagt, ja, absolut. Wie nimmst du das in deinem Umfeld wahr, mit, ich sage jetzt mal, den gleichen Alterungen?
Ja, ich bin nie so alt wie die. Das ist eben das Problem, oder? Ich bin eigentlich immer jung. Also jung, das ist ja eine blöde Bezeichnung, oder? Ja. Aber ja, ich fühle mich auch nie, ich weiß auch nicht, irgendwie gehöre ich gar nicht zu denen. Mein Geist und mein Kopf, wie ich mich bewege, wo ich hingehe, meine Einstellung, die ist eigentlich zeitlos. Also ich lebe jetzt einfach in dieser Zeit.
Ja.
Aber das Alter ist ja auch ein Reichtum, weil ich glaube, ich wäre gar nicht in der Lage, das zu machen, was ich heute mache, ohne die Geschichte. Also ohne, sage ich jetzt, die 70 Jahre voran oder die 60 Jahre voran. Und heute hat man natürlich immer das Gefühl, ja, eben, man hat die Digitalisierung, man hat ein wahnsinniges Wissen. Ja, nur Wissen ohne Erfahrung ist halt gleich nur Wissen und hat eine Lehre. Und ich glaube, da macht man heute einen grossen Fehler. Vielleicht kommt man noch darauf, dass eben Menschen, die eine Lebenserfahrung haben, doch noch wichtig sind, eigentlich auch für die Entwicklung, für unsere Gesellschaft, für unser Leben, einfach für allem zusammen. Und ich rühre natürlich alles, was ich erlebt habe, rühre ich in die Waagschale.
Und wieso machst du das?
Ja, ich bin ein Triebner. Ich kann es eigentlich gar nicht. Eben, ich kann ein Hilfswerk, aber bin ich dann ein guter Mensch? Nein, ich weiß es nicht. Ich bin neugierig. Ich bin interessiert. Ich will auch nicht irgendetwas zurücklassen in meinem Leben. Das ist, ich muss auch nicht etwas zurückgeben von meinem Leben. Es ist einfach
also, du hast nicht irgendwo eine Schuld, wo du das Gefühl hast,
musst ich arbeite einfach und ich finde es spannend. Und es gibt ja nichts Spannendes, wie dich immer vorwärts bewegen und immer wieder neue Themen angehen. Ja, es ist auch immer wieder eine neue Verantwortung, die du übernimmst. Und es ist eine neue Herausforderung. Aber ich glaube, was wäre das Leben ohne Herausforderung? Was wäre das Leben ohne Verantwortung? Todlangweilig.
Weißt du, was mir gerade durch den Kopf geht? Ich bin ja Pensionsplan, habe ich dir ja vorher gesagt. Jetzt ist es ja hier in der Schweiz so klassisch, mit 65 geht man in Ruhestand.
Ja.
Wie war es bei dir, wo du 65 geworden bist? Und jetzt hat man gesagt, Hannes, du kommst jetzt die AHV über.
Genau.
Was ist
ja, ich habe eigentlich gestaunt, weil ich ja das Gefühl hatte, ich habe mein Leben lang nie geschafft. Und jetzt komme ich noch Geld über, jeden Monat, weil ich eigentlich immer das gemacht habe, was ich gerne gemacht habe. Ich habe viele Freunde, die in meinem Alter sind, und die warne ich alle. Oder auch die, die bis 65 und in 60 sind, die jetzt von einer Pension reden. Ich sage immer, das ist ein Traum, den ihr habt. Ihr meint, jetzt fängt mein Leben an. Jetzt habe ich Zeit für mich. Ich habe gesagt, ihr seid nicht mehr interessant für die Gesellschaft. In dem Moment, ja, wo du dich nicht mehr in deinem Leben bewegst.
In dem, wo du jetzt 40 Jahre lang bist.
Du hast eine Beziehung, weil du bist da drinnen, ja, du bist im Beruf, ja, du hast Freunde. Ja. Jetzt, wenn du aus dem rausgehst, will keiner mehr mit dir reden. Jetzt musst du froh sein, wenn einem 20 Mal angerufen hast, dass der mit dir einen Kaffee trinkt. Der, der dir vorher 20 Mal angerufen hat, und du nie Zeit gehabt hast. Ich habe jetzt gerade einen Freund von mir, der gesagt hat, ja, ich lasse mich früh pensionieren. Ich habe gesagt, mach das nicht. Das Dümmste, was du machen kannst, das Leben ist vorbei. Du wirst krank und du stirbst. Und es ist so, also ich glaube, dass je länger du drin bist und je mehr das du machst, je mehr Energie kommst du über, je interessanter ist es auch. Gut, ich bin ja in der Digitalisierung, bin ich irgendwo ein Kleinkind, oder?
Ja.
Ja, ich hole mir halt das Wissen. Interessiert mich nicht, weil Digitalisierung ist ja nur eine Form auf etwas, wo ich mich mit dem kann besser weiterbewegen. Aber Digitalisierung ist nicht das Leben.
Ja.
Und das Umgehen mit Menschen und Diskussionen, die du hast.
Ja.
Und du merkst halt dann schon, wenn du mit Leuten diskutierst, die halt viel jünger sind, dann sagst du natürlich selber, ja, ich muss das akzeptieren, wie sie denken. Aber eigentlich fehlt ihnen noch so viel Erfahrung. Nicht wissen, Erfahrung.
Ja. Weißt du, mir geht durch den Kopf, und ich, was ist das gewesen? So 25, 30, hatte ich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich es gecheckt.
Ja.
Ich bin wirklich, also ich bin jetzt erwachsen, habe eine Ausbildung, Ich hatte keinen Plan vom Leben eigentlich gehabt. Und ich werde jetzt 48, also wir haben so schön 30 Jahre Differenz zwischen uns zwei. Und auch jetzt merke ich, ja, ich habe mehr Lebenserfahrung, absolut, aber ich bin noch lang nicht dort, wo jetzt jemand ist wie du, weil es ist schlicht und einfach Zeit, wo die Lebenserfahrung ja gibt, oder?
Ja gut, man darf da nicht überheblich sein. Also es ist schon so, wenn du mal in meinem Alter bist, meinst du natürlich schon von vornherein, dass du mal alles besser weißt. Das ist ja natürlich. Das ist, weiss ist ja das der, der schon 30 oder 35 ist gegenüber den Jüngeren, oder?
Okay.
Und dann muss man schon auch einen Respekt haben. Die Gesellschaft hat sich verändert, das Wissen hat sich verändert. Man muss das akzeptieren. Ich finde immer den Respekt, wo man es dem Gegenüber, ob sie jetzt jünger ist oder über weniger gebildet ist oder mehr gebildet ist, da braucht es einen gewissen Respekt, dass man überhaupt miteinander eine Basis
hat. Und nicht einfach die Überheblichkeit, die du gesagt hast.
Und dann geht es eigentlich immer darum, wie kann ich jemanden überzeugen von dem, was ich meine, gegenüber dem, was er meint. Und am Schluss sagt er, ja, wer gönnt denn mit dieser Überzeugung? Oder? Und da kommt es natürlich dann eben auch darauf an, wie du halt mit deinem Gegenüber umgehst oder mit deiner Gesellschaft umgehst. Oder?
Also auch die Wertschätzung.
Wertschätzung von dem. Oder? Und ich sage immer bei uns in Kambodscha, wo Menschen wirklich keine Bildung haben, ich sage, bei uns ist der Respekt an oberster Stelle. Es ist nicht ihr Fehler, dass sie nie in der Schule waren. Es ist nicht ihr Fehler, dass sie keine Bildung haben. Es ist nicht ihr Fehler, dass sie in einer Hütte aufwachsen, wo es nichts gibt. Und das müssen wir respektieren. Und manchmal braucht es halt 100 Mal eine Erklärung vom Gleichen, bis jemand dann so weit ist mit dem Verständnis, das er hat, dass er weiß, was wir überhaupt meinen. Oder? Und ich glaube, das fehlt heute in der Gesellschaft oft. Das fehlt auch in unserer Politik. Das ist alles so, die Richtung, die Sebrichtung, die Richtung. Du frage mich immer, ja, wenn die dann nicht alles das Gleiche? Bist du links, Mitte, rechts? Bist, wir wollen doch alles das Gleiche.
Schlussendlich.
Ja, und jeder hackt auf der anderen runter. Und da sitze ich an mich kopfschüttelnd, wenn ich in der Schweiz bin vor dem Fernsehen. Da verstehe ich die Welt nicht. Oder?
Weil du einfach auch siehst, was in Kambodscha.
Ja, oder in der übrigen Welt.
Grundsätzlich, oder?
Ich sage immer, die Schweiz ist eine Fata Morgana. Wir haben einfach noch nicht entdeckt, dass es sie gar nicht gibt. In so einem Land gibt es nie nicht auf der ganzen Welt.
Ja.
Unsere Sozialleistung, unsere medizinische Versorgung, unsere gesellschaftliche Lage, vor allem bis ins letzte Detail, Und ich habe immer das Gefühl, das wird gar nicht geschätzt. Mhm. Vielleicht, weil sie nicht nach außen reflektieren. Ja. Sie tun nur alle in sich selber für sich. Ja. Und also man muss das haben, was man da hat. Oder? Es heisst ja nicht, dass wir jetzt halt nicht mehr zwei Server essen oder ein Gottlet mehr essen. Es geht nicht um das. Es geht einfach auch der Respekt gegenüber anderen Mitmenschen. Wir sind doch ein paar Milliarden Mitmenschen. Und von diesen paar Milliarden hat der grösste Teil hat das Leben nicht, das wir haben.
Woher hast du denn den Respekt entwickelt? Ich meine, du bist ja, gelesen habe ich, im Toggenburg.
Genau.
Also ich meine, eigentlich bist du auch so schön abgeschirmt und so weiter. Und dann gehst du in die grosse Welt.
Ja, ich bin nie abgeschirmt gewesen. Wir sind sehr arm gewesen. Ich bin als Geissenbub aufgewachsen. Und per Zufall, weil wir vier geile Kieler waren, die Skirennen gefahren sind. Und der eine hat gesagt, du, wir haben alles gehabt. Wir kennen alle Mädchen, alle Buckelpisten, alle Beizen. Jetzt ist Zeit zum Gehen. Dann haben wir Kollegen alle gesagt, ja, du, was meinst du denn, woher? Dann habe ich gesagt, du, die Südafrikaner zahlen uns den Flug. Sag ich, was? Ja, wir müssen auf Bern und wir müssen Papier ausfüllen und dann kommen wir als Immigranten.
Und wann war das? In welchem Jahr?
Ja, das war im 68, okay. Also Ende 67.
Ja.
Und das haben wir geil gefunden. Am Ende haben wir alle Blauen gemacht, sind auf Bern, haben den Zettel ausgefüllt, sind am Bahnhof gut Passfinden gemacht. Und zwei Monate später haben alle das Ticket in der Hand gehabt. Da sind wir auf Johannesburg.
Und wieso haben die das gezahlt?
Die haben damals Immigranten gesucht, also Leute, okay, die helfen, das Land aufbauen. Und okay, die haben Handwerker gesucht. Das war der Schreiner, der Spengler, der Liftmonteur und ich, der Hannes als Elektriker.
Du bist damals wirklich als Elektriker, ja,
genau,
auf Südafrika.
Genau.
Und wo hast denn du die Fotografie entdeckt? Ist das zu dem Zeitpunkt schon gewesen?
Nein, es war ja so, ich habe ja, eben meine Familie hat jetzt nicht so Freude an mir, dass ich jetzt gehe.
Okay.
Das ist ja klar, das ist ja damals, weil 60 Jahre, das ist, hey, bist du wahnsinnig, Afrika.
Ja. Vor allem, gell, das ist ja
Wahnsinn, das ist ja am Ende der Welt.
Ja.
Und die haben ja nicht gewusst, wie es aussieht. Es hat natürlich, ja, es hat Postkarten gegeben, die haben gräbelig ausgesehen. Und ich habe einen Fotoapparat gekauft, dass ich ein Fotos machen und in meine Bilder
heisse. Also ganz?
Wie sieht der Tafelberg aus? Wie sieht es da aus? Wie sieht Müsenberg aus? Und da sind die Schwarzen, mit denen dürfen wir aber nicht reden, weil das ist Apartheid. Ja, was ist denn Apartheid? Ja, das sind andere Menschen. Und dann gibt es aber da die Japaner, das sind keine Schwarze.
Okay.
Die gelten auch nicht, die sind auch nicht Mischling, sondern die sind weiss. Also die Japaner sind weiss, aber Colored, die gemischt waren, die sind schwarz.
Also klassisch, ganz...
Ja, ganz klassisch, um zu zeigen, wie ist das Leben noch jemand anders. Und meine Familie hat das natürlich fasziniert, oder?
Okay.
Das heißt, wir haben ja kein Fernsehen gehabt.
Das hat es nicht gegeben.
Nein.
Du hast auch kein Internet.
Mein Onkel, der hat im Mäntlibuch gewohnt. Das war der erste, der im Fernsehen gehabt. Und wir sind am Sonntag, wir sind mit dem Zug zu ihm gefahren, um am Nachmittag eine Fernsehsendung. Die ist ja nur am Nachmittag.
Was ist denn gelaufen?
Ich kann kein Fernsehen. Das ist irgendein Schweizer Fernsehen, damals in Schwarz-Weiß.
Aber das Highlight von der Woche sozusagen,
ja, das ist die Sensation. Ja. Das, ich bin so aufgewachsen.
Ja, klar.
Ich habe die ganze Zeit mitgemacht.
Ja.
Oder?
Aber jetzt nochmal zurück. Der Respekt, den du jetzt gerade vorher angesprochen hast. Du bist auf das Südafrika, eben, ich sage jetzt mal, out of the blue,
ja,
kein Plan. Elektriker braucht es, also gar nicht mal dort,
ja,
her.
Genau.
Und wo nimmst du den Respekt
aus? Ich glaube, der wächst einfach, wenn du... Ja, wenn du halt, ja, eben nicht überheblich bist, wenn du versuchst, das zu verstehen, das Leben zu verstehen, das Leben, wie andere Menschen leben, zu verstehen. Und dann merkst du dann sehr schnell, auch damals schon, wie wahnsinnig privilegiert, dass wir Schweizer Buben waren.
Also nur schon dort, zu dem Zeitpunkt?
Logisch, wir haben eine Berufsbildung gehabt, wir haben gerade eine Stelle bekommen.
Mhm.
Wir waren begehrt.
Mhm.
Da hat es Hunderttausende von Südafrikanern gehabt, die das alle nicht hatten.
Mhm.
Also wir haben schon eine Wohnung mieten, wir haben ein Auto gehabt.
Mhm.
Oder? Und alle anderen sind zu Fuß gegangen, haben in den Bus gehen, der Unterteil war, die schwarze hinten, die weiße vorne.
Ja.
Also das lernst du schnell einmal. Und ich glaube, das ist halt ein bisschen individuell. Wie bist du aufgewachsen? Wir waren sehr arm und wir haben zuhause war das immer, also das Wertschätzen,
ja,
wo andere haben. Und auch nicht eifersüchtig waren halt für die, die mehr hatten. Das hatten ja damals schon sehr reiche Leute.
Okay.
Aber die waren jetzt halt einfach die Reichen und wir sind die. Und wir sind das dann auch nicht neidisch.
Ja.
Nicht von der in ihre Hütte gestanden und haben demonstriert. Oder?
Also man hat von den Eltern her, von der Mutter und so weiter, hat man das auch mit den Weg, sozusagen. Oder Teil
davon. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, aber wenn ich mich so zurückerinnere, das war mir in der Gesellschaft einfach gewesen.
Ja. Okay.
Also, der hat nicht demonstriert gegen die Reichen.
Genau. Oder
hat
nicht
wollen sagen, oh, jetzt machen wir da einen Uferweg, der gehört jetzt uns und die anderen sind hinten. Oder wir haben im Toggenburg ein paar da vorne die Wiesen weg, weil wir haben viel zu viele Wiesen und die haben keine Wiesen. Also das ist etwas so Absurdes heute.
Ja. Wenn ich über was anschaue, wir alles diskutieren.
Ja, wenn ich das anschaue, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Ich kann nur den Kopf schütteln.
Ja, das du. Eben die Probleme, wir haben es auch schon diskutiert, wo wir heutzutage das Problem nennen, verglichen mit dieser Welt. Das ist ein
Verhältnis, ich weiß auch nicht, oder? Wieso sich das gesellschaftlich so entwickelt.
Ja.
Oder? Es ist einfach, es gibt nie, wo alle gleich sind. Und es gibt immer Leute, die mehr haben, die weniger haben. Ja. Aber die Leute, die weniger haben, müssen auch mal lernen zu verstehen, dass wir vielleicht doch ein bisschen mehr haben, wie es auch die anderen gibt.
Ja.
Oder, aber wir mögen denen überhaupt nichts mitkommen. Ja. Also die einen, die halt drei grosse Autos haben, die müssen schon Fiat Cinquecento kaufen, wo sie rumfahren und gerade das Auto in den Garage lassen, weil wir neidisch sind oder ihnen
das
Auto
anmalen. Ja, nicht das haben.
Also ich fand die Missgunst, die bei uns herrscht. Oder?
Ja.
Auf der anderen Seite erleben wir jetzt als Hilfswerk eine wahnsinnige Grosszügigkeit, wie wir unterstützt werden. Das ist dann wieder die andere Seite. Oder? Also eigentlich hat auch die Schweizer Gesellschaft, der Schweizer, und komischerweise eigentlich in der Mitte nach oben eine ganz grosse Grosszügigkeit, andere Menschen zu unterstützen.
Ja.
Und das ist irgendwie für mich fast wie zwei Welten.
Es geht wie nicht auf, gell, dass du vom gleichen Ding herkommst.
Es geht wie nicht auf. Ich habe es gesehen während der Pandemie. Ich meine, wir hätten nie überlebt ohne die Grosszügigkeit der Schweizer.
Okay.
Wir hätten nie überlebt. Keine Chance. Das war meine Angst, dass alles jetzt eingeht. Und das war so eine wahnsinnige Hilfe, die wir bekommen haben.
Jetzt, du hast jetzt mehrfach das Kambodscha angesprochen.
Ja.
Ich habe im Einleitung gesagt, du hast dann den Fokus mit deiner Linse, sage ich jetzt mal, auf Kambodscha gelegt. Erzähl mal ganz kurz, wie bist du überhaupt zu dem Kambodscha gekommen? Gibt es ja, glaube ich, speziellere Geschichten dahinter?
Ja, da gibt's, also gut, die Geschichte ist ja so, dass ich ja, mich ja auch in der Fotografie habe ich mich ja aus Reisefotografie, Musikfotografie, dann auch in die Werbung als Entwickler und ja, dann mich irgendwie schon auch irgendwie um meine eigene Vision gekümmert habe, meine Ideen. Fotografie ist ja etwas Wunderschönes. Hat sich heute auch verändert. Heute macht man ja keine Bilder mehr, sondern man sammelt Bilder. Also ich mache immer noch Bilder. Also für mich ist die analoge Fotografie, das ist die Fotografie. Und es geht nicht unbedingt ums Materielle, sondern es geht ums Verständnis. Ich muss ja zuerst ein Teil werden von etwas, dass ich ein Verständnis habe, dass ich etwas fotografieren kann, wo in dem Bild eben die Geschichte erzählt, die ich will.
Oder? Nicht einfach das Foto machen.
Und heute macht man einfach 500'000 Bilder und dann sucht man das aus. Aber eigentlich die Bilder sind leer. Die
Seele ist verloren gegangen.
Sie sind leer. Sie sind leer. Es ist ja auch keine Kunst mehr. Oder wenn du einen analogen Film hast, also heute, das wäre jetzt ein bisschen trist. Oder? Ein Schwarz-Weiß-Bild würde dann sehr flach aussehen. Oder? Wenn der Himmel halt blau ist und du bist im Schatten, dann ist der Grind auch blau. Oder? Also man braucht gar kein Verständnis mehr. Das macht die Kamera, das ist der Weißabgleich. Und ich glaube, das hat auch sehr viel verändert vom Bildverständnis, wenn ich die Vielfalt anschaue, die du heute auf Facebook hast und alles. Und ich frage mich auch, wieso müssen die alles zeigen, was sie machen? Haben denn die überhaupt? Wieso müssen die alles zeigen? Ich meine, das ist grauenhaft, teilweise, oder?
Absolut.
Und das schauen sie ja noch alle an.
Also, ja, also es, ist ja, es gibt ja nicht, weil das funktioniert ja nur, weil es die anderen
sind. Weil die anderen anschauen,
oder?
Aber sonst... was haben denn die, was... Wer interessiert das schlussendlich? Aber das ist auch so eine gesellschaftliche
Erscheinung. Voll.
Und das muss man auch akzeptieren, dass das so ist. Man muss auch Bildgestaltung und Fotografie, die muss man auch so akzeptieren, wie sie heute ist. Sie ist einfach für mich hat Fotografie schon noch einen anderen Inhalt wie einfach ein Bild sein, sondern das Bild machen, das Bild zu entwickeln. Wir haben immer gesagt, der Unterschied ist in der Format. Bei der Kleinbild entdeckst du dein Bild, weil es klein ist, weil du beweglich bist mit der Kamera. Was links, rechts, oben, oben.
Ja.
Und je grösser das Format wird, umso mehr musst du inszenieren.
Mhm.
Und die Inszenierung hat natürlich etwas. Inszenierung braucht Überlegung in der Gestaltung des Bildes. Sammeln, da musst du einfach... Musst also hast du einen Weitwinkel, musst du auch so fotografieren, dass es nicht ein weitwinkliges Bild ist. Oder? Also, das sind so die Sachen. Aber ich glaube, ich habe gerade vorhin eine junge Fotografin bei mir, wo wir das diskutiert haben. Und die hat gesagt, ja, sie hätte das ja gar noch nie so gesehen. Sie hat immer das Gefühl hinter der Kamera, sie verstecke sich. Ich habe gesagt, eben, jetzt musst du das mal weglegen. Jetzt musst du zuerst gar nicht fotografieren. Zuerst musst du mal etwas gemeinsam fragen mit dem Gegenüber. Und vielleicht erst in der Woche packst du die Kamera.
Sogar?
Ja, weil dann bist der Mensch, du bist nicht mehr der Fotograf für den Mensch, sondern
du bist ein Bezug.
Bist ein Bezug. Und dann werden deine Bilder komplett anders. Der Mensch schaut dich anders an, er bewegt sich anders. Wie wenn du ankommst und machst klick, 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 oder? Geht nicht, oder? Und ich glaube, das ist halt über mein Aufwachsen, wie ich aufgewachsen bin, wie ich nachher mich in Afrika bewegt. Da ist ja lustig, dass ich ja 4 Jahre fotografiert bin in Afrika rumgereist und habe nie ein Bild gesehen.
Nie ein Stimmt, Bild gell? Das hat es ja früher noch.
Ich habe nie ein Bild gesehen, weil es hat gar kein Labor gegeben. Und ich habe die Filme heimgeschickt von meiner Schwester und die hat die geilen Säckchen zu der Kodak geschickt und die hat mir kein Foto zurückgeschickt. Die hat mir einen Brief geschrieben und gesagt, Hannes, es hat viel Helle gehabt, viel Dunkel und ich glaube, es hat ein gutes dabei gehabt.
Das war alles, gewesen, was du
gewusst hast. Und was ist passiert? Das Bild war gar nicht mehr wichtig für mich. Das Bild war auch eine Enttäuschung für mich. Warum?
Stimmt.
Es hat auch nicht mehr gelebt, mein Bild.
Ja.
Es hat nicht mehr geschmeckt. Es war nicht heiß gewesen. Es war nicht nass gewesen. Es war eigentlich mehr eine Bestätigung gewesen, dass ich dort war.
Ja.
Aber das Bild machen ist faszinierend.
Das ist eigentlich der Moment.
Wo jemand hingeht, um ein Bild zu machen. Etwas, ob jetzt das mit deinem Kopf übereingestimmt hat, hat überhaupt keine Rolle gespielt. Das Erlebnis war ein Bild zu machen.
Der Weg dorthin eigentlich.
Der Weg zu dem Bild, oder? Und ich habe immer gesagt, das ist so wichtig, wenn du Bilder machst. Und bei mir, vielmals in dieser Zeit, man hat meine Bilder gar nicht verstanden. Ich war viel zu diverse. Ich bin von links nach rechts, nach oben und runter.
Also du bist halt nicht in ein Schema
eingepasst? Nein, sondern in der Fotografie. Das haben deine Bilder nicht mehr gleich sein, dass man dich sofort erkannt hat, das Bild ist von Hannes. Ich habe das tot langweilig gefunden. Ich wollte jedes Bild anders, aber ich wollte, dass einer sagt, oh, das ist aber ein geiles Bild, wer hat das gemacht?
Das ist der Punkt.
Das ist der Punkt.
Und nicht, eben, das ist der Standard von Hannes, der ist immer, keine Ahnung was.
Und ich habe dann auch später, als ich meine erste wirklich grosse Ausstellung hatte, im Kunstmuseum Bern, hatte ich für 2 Jahre Kuratorin vom Volkfangmuseum, die ist contracted worden für das. Die hat mir dann immer wieder die Bilder zeigen, die sie ausgesucht hat. Ich habe gesagt, das interessiert mich nicht. Ich will die Bilder nicht sehen. Du musst die Bilder anders anschauen und du musst sie lesen.
Ja.
Ich will vermutlich immer die gleichen 3 Bilder aussuchen. Ja. Das ist schon mal, oder?
Ja.
Aber das wollte ich nicht. Du musst meine Bilder aussuchen, du musst sie lesen. Und ich bin happy, wenn ich am Schluss die Ausstellung anschauen darf.
Wenn das Konzept da steht.
Ja, ich mache das immer noch. Hillary, meine Frau, die macht die Ausstellungen. Oder? Jetzt kommt ja dann Münzingen, eine Riesenausstellung. Sosse bis in Zürich kommt, New York kommt. Die will ich gar nicht anschauen. Die wollte ich gar nicht sehen. Ich wollte am Abend gar nicht gehen, wenn die aufgeht.
Und dann geniessest du das als...
Dann ich meine Freude daran und dann kann ich auch meine Geschichte erzählen zu diesen Bildern. Also der Bezug, oder, der ist eigentlich... Eben mein Weg, meine Motivation ist eigentlich eben nicht das, sondern der Weg.
Der Weg.
Und das braucht eine gewisse Neugier, das braucht ein Verständnis. Und wenn du solche Bilder machen willst, dann musst du die Kompetenz haben, dass du halt den Respekt hast. Und der Respekt ist bei allem, ob das eine Landschaft ist, ob das ein Baum ist, ob das ein Tier ist, ob das was immer ist. Der Respekt muss da
der
sein.
Der muss da sein.
Dass du überhaupt das Verständnis hast. Ist auch der Architektur. Also ich baue im Moment mit Atelier eines der wahnsinnigsten Kultur, das erste Kulturzentrum in Kambodscha. Das ist Kultur, das ist der Gong, das hat man rausgenommen aus dieser 1002 Jahre alten Tradition. Also der Gong, oder? Und aus dem Gong hat man eigentlich die Architektur angefangen. Und jetzt ist ja, dass es hat ein Tonstudio, wir produzieren, oder? Unsere Aufgabe ist eigentlich, um die Kultur, die verschwunden ist, zu erhalten, sie festzuhalten und sie katalogisieren. Also ist das vielleicht anders, wie ich früher gesehen bin, oder? Sondern
das ist jetzt wirklich, damit man der Zukünftigen nachher sagen kann.
Und zwar aus einem einfachen Grund, wenn du eine Gesellschaft hast, die 80% ihre eigene Sprache nicht richtig lesen und schreiben können, wenn sie keinen langen Bezug mehr haben, woher sie kommen, zu ihren traditionellen Tänzen, zu der Musik, zu den Instrumenten, dann musst du fragen, wer sind denn die?
Was ist denn ihre Identifikation?
Und ich sage das immer, wenn ich Interviews habe über die kulturelle, sage ich jetzt über das, was wir machen, sage ich immer, in der Schweiz gibt es einen Anlass und das widerspiegelt eigentlich die Wichtigkeit der Kultur. Und das ist der Donnerstagjazz. Ja, da fragt man sich jetzt, jetzt hat es total geschehen. Nein, am Donnerstagabend sitzt ein grosser Teil von der Schweizer Bevölkerung an dem Fernsehen und wir jassen.
Ja.
Das klingt jetzt blöd.
Nein, aber es ist ein Kulturgut.
Das ist ein Kulturgut. Der Dunstigjass ist ein Kulturgut. Mhm. Ich hoffe, dass Schweizer Fernsehen nie aufhört. Mhm. Oder? Ob ich jetzt den schaue, ob ich jetzt jassen, gut, spielt keine Rolle.
Es das ist macht Identifikation. Genau.
Oder? Klar macht uns Jodeln, das Fahnen, Schwingen, das Alpenblasen, das Schwingen, gehört alles auch dazu. Sogar der Stierkampf im Wallis gehört auch noch dazu. Aber das sind so Kleinigkeiten. Ja. Und ich glaube, das haben wir vergessen, das sehen wir gar nicht mehr.
Aber das ist, weißt du, ich bin ja auch weg mit 21. Und ich bin zu Australien und so weiter und habe dort eigentlich erst angefangen zu realisieren, was wir ja haben. Weil eben von lauter, weil es einfach da ist.
Ja.
Wischt das weh weg. Ich möchte noch mal schnell zurückkommen. Du bist ja dann auf Kambodscha. Du hast einerseits, glaube ich, eine Fotostrecke gemacht über das Theater, das von leeren Rängen spielen.
Gut, das ist ja, ich habe das im 98 in Singapur entdeckt. Das ist eine taoistische, rituelle Oper, die nur für Götter, Geister und Deities spielt, die tausende von Jahren alt ist, wo sehr in der Gesellschaft war in China, vor allem im Taoismus. Das sind die Tichu-Chinesen, das sind die Chinesen vom Süden. Das ist ja dann durch Mao Zedong komplett ausgelöscht worden, weil halt Religion in denen
nicht gepasst hat.
Genau, dass das natürlich eine Gefahr ist, dass das eigenständig wird und ein anderes Denken bringt. Und ich habe die entdeckt und es hat dann auch ein Jahr gebraucht, bis ich Mitglied geworden bin. Von dieser Truppe war in Singapur, einer der modernsten Städte der Welt. Hat es etwas gegeben, wo einfach keiner hat in diesen Stühlen sitzen und zuhören, oder? Und das hat mich fasziniert.
Ja.
Und so habe ich dann auch gelernt. Ich habe mich dann auch verbunden mit dem Professor Yung Sai-Shang. Das ist ein Professor für Chinese Studies an der Universität in Singapur. Und von ihm habe ich sehr viel gelernt, also so der intellektuelle Teil, der geschichtliche Teil. Und ich bin dann der, der dann mir zur Aufgabe gemacht hat, das visuell aufzufassen, also Film zu drehen, Bilder zu machen. Weil ich habe Zutritt bekommen, ich bin ein Teil geworden von ihnen.
Und das ist auch jetzt können wir genau wieder, kann man das sagen, das ist wieder der Bezug herstellen. Oder?
Wahnsinniges Vertrauen. Und am Anfang war es ein Problem, dass ich gesagt habe, Hannes, du darfst nicht vor der Bühne, nicht neben der Bühne, nicht hinter der Bühne, weil die Götter, die du störst und jetzt werden die verärgert und die bestrafen dich und die bestrafen uns. Vielleicht stirbst du, vielleicht stirbt jemand von uns. Und dann, nach einer Weile, haben sie auf einmal gesagt, ja, aber weißt du, vielleicht wollen ja die Götter, dass du dort bist. Weil wenn wir sterben, dann nehmen wir das Wissen mit uns ins Grab. Und über dich lebt die das weiter. Und das ist ein Prozess vom Respekt, den sie mir gegeben haben. Genauso meine Geduld, die ich hatte, die ich ihnen gegeben habe. Ich hätte gesagt, nein, ich habe keine Zeit.
Jetzt kommt genau wieder das, oder? Genau. Dass der Respekt da bleibt. Richtig. Und du nicht einfach hergehst und sagst, ich habe jetzt einen Auftrag, ich muss das Foto machen.
Und ich war ja dann sehr viel in Asien unterwegs, weil es hat dann in Hongkong, das ist Hungry Goat Festival, in Indonesien hat es noch Sachen gegeben. Und in Thailand hat es natürlich noch so Theater gegeben. Und in Thailand bin ich dann quasi über die Geschichte von einem Mädchen dazugekommen, dass halt in Kambodscha die Armut so gross ist. Und wenn die Eltern kein Geld haben, dass sie ihre Kinder verkaufen. Und wenn sie niemand wollen, dann verbrennen sie es oder übergüssen es mit Säure und verkaufen sie die Bettelsyndikate. Und so bin ich dann eigentlich nach Kambodscha zurückgekommen. Über das Mädchen, das halt Kambodschanerin war.
Und gell, das ist so, die, einfach um das mal klar noch mal sagen, die werden bewusst mit heißem Wasser als Beispiel.
Nein, mit Säure.
Schon mit Säure entstellt. Damit sie beim Betteln
mehr Geld
bekommen.
Und das ist halt im buddhistischen Glauben ist das so, vor allem wenn du entstellte Kinder siehst, oder? Dann gibst du mehr Geld.
Ah, da kommt noch der Glaube drin, wo das noch tut, befördern halt sozusagen. Also nutzt man das?
Ja, genau, das ist ja Slumdog Millionäre. Das ist natürlich sehr gross geworden durch den Film. Das ist auch in Indien ein bisschen ähnlich. Oder? Das ist auch in der Philanthropie so. Oder? Also, wenn du die alten Leute zeigst, kommst du kein Geld über, zeigst du Kinder, die Hudeln da haben und einen dicken Bauch, dann
plötzlich.
Das ist auch so crazy, oder? Dass natürlich ältere Leute, die sehr arm sind, die krank sind, die Diabetes haben, die keine Zähne haben, natürlich auch leiden, oder? Ich bin ja dran, Spitze zu richten. Für mich, jetzt gerade in Kambodscha, sind natürlich die alten Leute noch sehr, sehr wichtig, so 70 aufwärts, weil die haben vor Pol Pot gelebt. Also ja. Die haben während
vor der Diktatur.
Die haben auch während der Franzosen gelebt und die leben heute noch. Und die Geschichten, die sie erzählen, die sind ganz anders, als was wir hören. Also die sagen alle, unter den Franzosen ist es am schlimmsten gewesen. Viel schlimmer wie unter dem Pol Pot. Die Franzosen haben uns alles weggenommen. Denn wir haben kein Essen mehr, wir haben nichts mehr. Weil das war kolonialistisch. Die haben uns den Reisen weggenommen, die haben uns Mango weggenommen, Papaya weggenommen, die haben einfach alles weggenommen. Mm. Wir haben gar nichts gehabt, die Franzosen. Und unter dem Pol Pot haben die Puren es eigentlich gut gehabt. Ist natürlich auch nicht zu entschuldigen, dass man einen Genozid produziert. Ja. Aber das ist schon lustig. Das sind Aussagen, die wir noch gar nie gehört haben.
Ja.
Das
stimmt. Man hört eigentlich nur immer von dieser Pol Pot-Zeit, von der Roten Khmer.
Das, aber das natürlich eben unter der französischen Herrschaft, das Leben auf dem Land. Also das Highlight war hier in der Stadt, gewesen, mit Architektur, mit Strassenkaffee, mit allem. Und das Land hat nur gelitten. Oder? Das ist schon crazy. Oder? Und das ist auch wieder etwas. Du musst, teilweise muss ich 15, 20 Mal gehe ich zu so einer alten Frau oder einem alten Mann. Und ich habe nichts dabei, keine Kamera, keine Filmkamera. Einfach sie gehen besuchen und gehen Hallo sagen. Und am Anfang finden sie das ein bisschen komisch. Und mit der Zeit freuen sie sich, weil es geht niemand, sie gehen besuchen.
Ja, die kennen und das auch gar nicht. Nicht.
Also die hocken dort. Also ich sage immer, die warten auf den Tod. Da gibt es nichts. Sie haben fast kein Essen, sie sind krank, sie sind halb blind, sie hören nichts mehr. Und jetzt kommst du, weil du, wir sind natürlich verbunden, oder? Mit diesen Familien. Wir haben über 400 Familien, Bauern, die wir ausbilden. Wir haben 30.000 Menschen, die von uns leben. Und jetzt bist du auf einmal bist du einer von ihnen und du bist willkommen. Also du kommst vielleicht mit einem Schulkind heim, du kommst mit der Mutter heim, du hockst hin und dann fängst du, jetzt bist du einer von den wenigen, die sich um so jemanden
kümmern.
Ja, kümmern.
Oder wo mindestens mal. Lebt.
Dann sitzt auf die Gleichbrett anhockt, nebendran, und dann kommt natürlich gleich einmal, oh, du bist ja fast gleich alt wie ich. Wieso siehst du aus wie mein Sohn, oder? oder wie mein Grosssohn, oder? Weil ich natürlich.
Im Verhältnis
das, dann. Ist für die unvorstellbar, dass ich so alt bin. Ist unvorstellbar für sie, oder?
Schon.
Ja, das weil die durchschnittliche Lebenserwartung ist 62 Jahre. Und dann kommst du ins Gespräch und dann merkst du, ah, sie versteht das nicht, wie ich rede, schlecht mehr, oder? Und dann musst du das übersetzen. Und das, ja, sie hört halt nicht mehr so gut. Und irgendwie fangen die an zu erzählen. Und irgendwie fangen die an zu leben. Und von ihrer Zeit.
Also dann blüht es richtig auf in diesem Sinne.
Und das ist ja das, was wir müssen, in einem Land, wo nichts aufgeschrieben ist, wo niemand lesen kann, niemand kann schreiben, das ist unsere Aufgabe, die Geschichte zu behalten, dass die nächsten Generationen von dieser Geschichte, wenn die, und die sterben uns alle weg, in den nächsten Jahren, die gehen, und dann ist das verloren.
Also das ist eigentlich, also wie es früher eigentlich war, bevor man ja aufgeschrieben hat und so weiter, hat man ja Geschichte weiterverzählt, etc. Dass du willst, sozusagen, wie auch nicht, dass die Kambodschaner ihre Geschichte behalten können und nicht verloren gehen.
Ja, sozusagen. Das Problem ist einfach unsere Kinder. Also generell, wenn 80% der Bevölkerung eine Schule hat, wo der Lehrer durchschnittlich nicht mehr wie 4 Jahre Primarschule hat und dann Lehrer wird, dann musst du dich natürlich schon fragen, wer sind die? Der Einfluss von China, Vietnam, Korea, gerade was zur Musik anbelangt, das ist riesig. Und jeder, der irgendwo ein Geschäft hat, das ist ein Experte, das ist ein Ausländer, das ist kein Kambodschaner, die können lesen und schreiben, oder? Und die Geld haben, Kambodschaner, das ist von der Politik oben ab, oder? Also die können auch nicht lesen und schreiben. Wir müssen ja in Kambodscha immer alles mit dem Daumen unterstreichen, weil ich behaupte, der Hund sind, der Präsident kann auch nicht lesen und schreiben, oder?
Sogar.
Ja, wieso müssen wir dann alle am Montag auf die Bank gucken, den Daumen unterschreiben lassen? Eine Unterschrift ist nicht akzeptiert. Und wenn du eine Unterschrift machst auf der Bank und du hast vielleicht zweimal ein Pünktchen gehabt und einmal einen Strich, der offen ist, dann sagst du, ich glaube, kann das nicht akzeptiert werden. Ich bin nicht akzeptiert, die Unterschrift. Man muss halt wieder das Stempelküsse nehmen. Musst du
und das ist dann...
Ja, und jetzt, wenn du das natürlich anschaust, dann fragst du dich so, wer sind denn die? Wer haben die Wurzeln?
Ja.
Oder sind die einfach, ja, kannst du sagen, die sind einfach Asiaten?
Ja.
Oder halbe Thai, halbe da.
Irgend so eine Mischmasch, aber keine Identifikation mehr.
Wir machen ja mit den Kindern morgen, wenn sie kommen, machen wir den Fahnentürk. Also die sind ein Teil von der Nationalhymne.
Ja.
Nicht, weil wir nationalistisch sind, sondern sie müssen wissen, ich gehe jetzt in die Schule, dann geht der Fahne und ich bin stolz, Kapuzianer zu sein.
Okay.
Und wir unterrichten Geschichte, wir unterrichten ihre Musik, ihre Instrumente, ihren Tanz. Das unterrichten wir, das ist bei uns ein Gegenstand und ein fester Teil der Bildung.
Und wenn jetzt so noch schnell, so als, dass wir so richtig entkommen, wenn du von uns redest, du hast ja, was ich so spannend finde, ich sage das auch immer als Unternehmer, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Am Schluss sollen ja die eigentlich selber können wirtschaften. Was ist das, wenn du sagst,
gut, das ist ein bisschen, das ist eine falsche Aussage.
Okay.
Hilfe zur Selbsthilfe langt nicht. Also als Bauer langt es nicht, wenn du 4 Hühner hast mit 10 Eiern, dass du überleben kannst.
Richtig.
Du musst 100 Richtig. Hühner haben und 100 Eier haben, dass du die kannst verkaufen, einen Teil für dich brauchen. Mhm. Und kannst, unsere Bauern könnten auch nicht leben, wenn sie nur das produzieren würden. Knapp, oder? Mhm. Und das Hilfe zur Selbsthilfe, du musst wirtschaftlich sein.
Richtig.
Und das
also,
ist, das
am Ende,
ist, das
sage ich als Unternehmer.
Ja, genau, oder? Aber wir meinen immer, ja, wenn jetzt die 3 Hühner haben und das haben, jetzt geben wir ihm noch eine Kuh, dass er eine Kuh hat, oder? Das langt nicht.
Nein, was ich meine, ist animieren, um selber können, sozusagen genau. fortzukommen.
Das ist aber das ist dann ein Problem. Du brauchst fast für alles brauchst du eine Bildung oder eine Basisbildung.
Ja.
Jetzt, wenn du in der Landwirtschaft bist, und das sind riesige Veränderungen von dem Klima, das kannst du gar nicht bewältigen. Du weißt gar nicht, wie du das sollst bewältigen. Mhm. Oder die wissen auch nicht, dass man mehrfach anpflanzen mit etwas. Die wissen dann auch, dass es eine natürliche Art gibt, zum Kompostieren, zum Fertilizer herstellen.
Bekannt.
Ich meine, bei uns ist Landwirtschaft Wissenschaft, oder? Und wir haben ja, weil wir so schlechte Böden haben, oder? Wir haben vielleicht 3-4 cm
Humus. Jetzt redest du von Kambodscha,
ja,
gell?
Genau. Ja. Und wir, ja, wenn ich von mir rede, rede ich
immer, genau.
Und der Rest ist Sand und ist Lehm. Mhm. Und wir haben keinen Stickstoff. Die wissen gar nicht, was Stickstoff ist. Mhm. Ohne Stickstoff wächst keine Pflanze.
Ja.
Und der grosse Vorteil ist, dass wir Bäume haben. Und die Bäume haben Zutritt über das Wurzelwerk in die Mineralisierung von diesen Böden. Mhm. Aber das Gemüse kann nicht wachsen.
Mhm.
Oder? Und wenn ich sage immer zu den Vegetariern, das ist alles gut, ohne Soja habe ich keine Rüebli. Mhm. Ich brauche von jeder Sau, die ich habe, brauche ich halt mindestens 8-10 Liter Gülle, dass ich das wieder kann einschaffen in die Böden, dass sich der Boden weiterentwickelt. Wir vergessen immer wieder, wieso haben wir so gute Milch? Das wissen die Schweizer nicht. Wir tun den Traktor, den Schiessdreck, also den Kuhmisch, verzetteln bis auf 1600 Meter Höhe in unsere Alpen, ist der Nährstoff. Unsere Böden sind seit Jahrzehnten durchwirkt. Wir haben ja eben zu viel von dem Manur, oder?
Ja.
Aber wir pflegen die, darum haben wir 50, 60 cm
Humus.
Bodenstruktur.
Mhm.
Das hast du nicht, wenn du das nicht förderst, wenn du das pflanzt.
Ja.
Cycle Economy machst, alles das, was Wissenschaft.
Und das braucht auch, wie du jetzt vorher gesagt hast, braucht ja nicht ein Jahr, nicht zwei, das braucht Jahrzehnte. Bis das überhaupt so
ist. Das ist das Problem mit den Fischen. Also wir wissen, dass wir heute schon, das kann man auch bei der World Bank gucken, also 20, 30 bis 35 haben wir gar keinen Fisch mehr im Mekong oder im Tonle Sap. Aber das ist nicht, weil die ausgefischt sind. Die Wassertemperatur ist bis 7 und 9 Grad höher. Das überlebt kein Fisch.
7 bis 9 Grad.
Kein Fisch überlebt.
Das ist...
Und dann, was passiert im Wasser? Durch die höheren Temperaturen kommt ein Algenwuchs. Jetzt haben wir vielleicht noch den Tilapia, wo ich sage, der könnte noch überleben. Der hat keinen Sauerstoff. Weil die Algen fressen ihm den Sauerstoff weg.
Mhm.
Und wir in der Forschung versuchen jetzt einen Pangasius, das ist ein Fisch, der eben Luft schnappt, zu kreuzen mit einem Tilapia, sodass wir am Schluss einen Fisch hätten, der die Wassertemperatur aushalten und den Sauerstoffmangel aus der Luft beziehen kann.
Okay.
Das braucht Forschung. Und darum bauen wir ja eine Universität für angewandte Wissenschaft, das heisst eine Fachhochschule. Weil das können wir hier in der Schweiz nicht machen.
Ja. Das muss vor Ort passieren.
Das ist genauso die ganze Cycle Economy. Wir werden alles Gemüse verlieren, das wir haben. Weil wir haben viel zu hohe Regenmengen, zu wenig Stickstoff. Und dann haben wir in der Trockenzeit 40, 47 Grad. Da überlebt kein Gemüse mehr. Mm. Vielleicht noch Morning Glory. Das heisst, wir müssen schauen, können wir die Ernährung umstellen auf Bäume. Oder Agrarkirsche, wo zwar aus Südamerika kommt, aber
wo halt
Superfood ist, wo
vom kann. Klima her,
genau,
das mag
vertragen. Aber das heisst, das ist kompliziert. Jetzt müssen wir auch den Taste umbauen von den Menschen. Oder? Der Reis bringt uns Diabetes. Oder? 80% der Kambodschaner sind Hochdiabetes. Über den Reis. Der Reis ist Zucker und Stärke.
Ja.
Und wenn du nur 90% Reis isst, dann ist es passiert. Und sie haben kein Geld für Gemüse, sie haben kein Geld für Fisch und kein Geld für Fleisch. Aber das sind Sachen, die wir heute, ist unsere Verpflichtung, nicht nur, weil wir eigentlich finden, aus menschlichen. Was machen die, wenn die das nicht mehr haben? Ja, die gehen entweder auf Gas. Und wir reden da nicht von 1000 Menschen, wir reden von 2 Milliarden Menschen im Mekong-Delta, die auf einmal nichts mehr haben. Und sollen die jetzt alle wegsterben? Was soll jetzt mit denen passieren?
Was macht der Mensch? Er geht dort her, wo noch, wenn es geht.
Ganz logisch.
Ganz normal. Das würde ich glaube, auch machen.
Wir haben ja auch noch die demografischen Probleme. Mhm. 20, 30, 50% der Schweizer über 65. Mhm. Also die Illusion da wegen dem einen Jährli, das kannst du eh schon spüren. Wir werden nicht drum herum kommen, dass wir bis 70 arbeiten müssen. Mhm. Wir können uns das alles gar nicht mehr leisten. Ja, wenn 50% pensioniert sind, dann haben wir noch 50% vorig. Das ist jetzt meine mathematische Leistung. Und von den 50%, 25% studiert und geht in die Schule. Jetzt haben wir noch 25%
nicht mehr so viel, das finanziert.
Jetzt können wir machen, was wir wollen. Es wird nicht gehen.
Ist schön, von einem, sag jetzt mal, Fotograf das Umlageverfahren zu hören. Weißt du, das ist schon die AHV, die ja so funktioniert.
Ja, genau.
Dass das nicht so ganz aufgeht, wenn wir uns das vielleicht immer wünschen.
Ich meine, ich sage sowieso immer, ich bringe das immer als Beispiel. Da haben wir schon mal an uns Gedanken gemacht, wieso ist die Schweiz da, wo sie ist? Es ist ein Land ohne Ressourcen. Wir sind das drittreichste Land der Welt. Der Schweizer Franken ist eine der härtesten Währungen. Ja gut, wir haben einmal in den 50er Jahren haben wir Gold gewaschen am Galanda in Chur. Da hat es so drei Möckchen gegeben, oder?
Da, jetzt siehst
du. Ja, also, aber jetzt musst du dich schon fragen, wie ist das
passiert? Vor allem kommen die aus der Armut. Gell?
Genau. Und jetzt, also, aber das Einzige, was dann eigentlich ist, es ist schon eine Kombination. Aber es ist eigentlich Bildung.
Ja.
Und was wir nie vergessen, sind drei Buchstaben. KMU. Ohne unsere kleineren und mittleren Betriebe gäbe es uns alle nicht.
Ja.
Ich bin in Stein-Toggenburg aufgewachsen.
Mhm.
Oder? Wir sind ein paar Gierle. Mhm. Und was hat das gehabt? Ein Haus mit grossen Fenstern, kleinen Fenstern. Oben haben die Lehrer gewohnt, unten sind die Schulstuben. Dann haben wir einen Sandplatz mit Reckstangen. Das war eine vormilitärische Schule. Mhm. Und für uns Buben war das die erste Piepshow. Warum wir nicht mehr gewartet, bis man den Glockenabsprung gemacht hat. Gut, also, Witz beiseite. Aber dann, wir hatten einen Metzger, einen Bäckhammer, ja, zwei Bätzhammer, ja, zwei Kilohammer, einen Käserhammer, einen Schlosserhammer, einen Spengler, einen Elektriker. Mhm. Und wo sind wir Giele nach 9 Jahren hin? Wir sind dort oben, klar, zu diesen KMUs und haben unsere Lehre gemacht.
Ja.
Und so hat man die Schweiz gebaut. Ja. Logisch sind die Banken gekommen.
Ja, ja.
Logisch hat es gebraucht. Es hat eine Kreditanstalt gebraucht. Die hat es alle gebraucht. Logisch haben wir Pharma gehabt und alles. Aber eigentlich, nimm Bühler. Eine der riesigen Konzerne heute, oder?
Ja.
Bühler.
Ja.
Aus einem kleinen Familienbetrieb.
Also, das ist ja der Rückgrat von der Wirtschaft.
Genau. Und das vergessen wir immer wieder. Mhm. Es ist nicht die Akademie, die uns weitergebracht hat. Es ist das Handwerk, das uns weitergebracht hat.
Weißt, du redest schon mit meinem ehemaligen Landschaftsgärtner. Also von dem her, das ist, und ich sage das auch mit Stolz, weil ich sage, mir muss ja niemand erklären, was es heisst, körperlich zu arbeiten. Ob es jetzt regnet, schneit, Schönwetter ist, egal. Ich habe einen Bezug zum Geld, dank dem überkommen, weil ich weiss, dass es härter arbeitet ist. Und nicht einfach, ich drücke am PC, ich sage es bewusst ein bisschen provokativ, und dann kommt das Geld schon.
Ja. Gut, und ich verstehe, dass natürlich körperliche Anstrengung führt dazu, dass halt der Körper schneller verbraucht wird. Und das heisst dann nicht, dass wenn man keine körperliche Anstrengung macht, dass man nicht verbraucht wird, weil die geistige Überbelastung, die wir haben, die führt eigentlich noch zu viel schlimmeren Erkenntnissen, wie nur zum, sage ich jetzt, zum Rückenweh oder zum Knieweh oder zu irgendetwas. Aber wir müssen auch einfach einmal verstehen, dass wenn das nicht mehr in dem gleichen Gewicht ist, wenn wir nur noch Akademie haben, aber eigentlich niemand mehr, der schlussendlich die Handarbeiten kann
umsetzt,
machen, dann müssen wir halt auch akzeptieren, dass wir schluss 80% ausländische Arbeiter haben, die
für uns natürlich für uns das noch
machen und halt das Zeug schleppen. Und das ist auch so ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen komisch, das ist so komplett ein bisschen, und dann der Wahnsinnig, wegen einem Jahr, also give me a break. Also, und dann haben wir noch von denen die meisten, die eh schon mit 55 sich pensionieren lassen, und die meisten jungen Leute, die sagen, ja, wir teilen uns da, aber das schafft nur noch einer, schafft noch 80%, dann will ich nur noch 4 Tage arbeiten, dann will ich noch. Und dann fragst du dich schon, ja, aber woher soll das dann
alles? Wie ist denn das finanzierbar?
Wie ist das finanzierbar? Aber das sagst du auch so richtig. Da fehlt vielleicht der Bezug auch zum etwas erwirtschaften, um Geld zu erarbeiten, um Geld auf die Seite zu tun, um sich dort das Fundament zu passen. Aber ich glaube, das wird jetzt dann automatisch kommen, das Umdenken, das ist gar nicht mehr, dass man das nicht
machen kann. Es wird irgendwo so.
Ja, weil es wird einfach nicht mehr so sein, oder? Und
jetzt möchte ich wirklich zum Abschluss kommen, obwohl es wird einfach ein bisschen kühl dann für uns zwei hier, auf unserem Drehbänkchen. Was wünschst du dir für deine Zukunft, für deine nächsten Jahre noch? Was geht dir durch den Kopf?
Ja gut, also ich wünsche mir. Was wünsche ich mir? Viel Geld für Smiley Gecko. Nein, ich wünsche mir, dass wir in der Lage sind, uns trotz der Pandemiekatastrophe, wirtschaftlichen Katastrophe, Krieg, höhere Lebenskosten bei uns, dass wir uns halt doch so entwickeln können, dass wir wirtschaftlich mit dem, was wir machen, unabhängig werden und somit die Menschen auch ein unabhängiges Leben haben. Weil es kann ja nicht sein, dass wir von uns mit Milliarden immer wieder in die Länder stecken und immer wieder ins Gleiche stecken. Und seit 30 Jahren stecken wir es dort drin und es hat sich immer noch nicht entwickelt. Und ich glaube, dort müssen wir einfach mal anfangen, umdenken. Vor allem, was für mich immer erstaunlich ist, dass man eigentlich nie kompetent in Early Child, also in die Bildung von Kleinkindern investiert haben. Oder? Und ich glaube, da werden wir dafür zahlen müssen, weil der grosse Analphabetismus, das kein Verständnis hat, kommt natürlich auch dem, dass wir immer wirtschaftlich, also der Schweizer Staat gibt nicht Geld nach Kambodscha, weil das arme Menschen sind, sondern wir haben eine Agenda. Wir geben Milliarden in die Welt, in die Developing-Welt, weil wir wollen, dass sie demokratisch werden, Menschenrechte einhalten und die Umwelt schützen. Aber ob jetzt die gesellschaftlich einen Fortschritt machen können, wir geben das Geld nicht für das. Und da ist immer das Eigeninteresse vorhanden. Das schreibe ich auch das Negativ an der UNO, an der UNICEF, an all diesen ganz grossen Institutionen. Auch, Entschuldigung, an der DEZA, an der GIZ. Es passiert alles mehr aus Eigennutzen, Eigeninteresse, wie wirklich schauen, dass die Menschen sich weiterentwickeln können. Nicht ihnen zu essen geben, weil sie Hunger haben. Naturkatastrophen, das ist ein anderes Thema.
Ganz klar.
Wie müssen die Menschen helfen? Und da kommt immer die Sache Politik und Korruption. Oder? Ich hatte ja die Diskussion mit der Prinzessin von und zu Liechtenstein. Ich hatte ja einen Dialog, ich hatte ein Wirtschaftsforum in Liechtenstein. Und dann ist mir mal am Abend, wo wir alle zusammen gesagt haben, gesagt, ja, es ist halt einfach ein Problem der Korruption. Da habe ich gesagt, königliche Hoheit, wir sind mitschuldig an der Korruption. Das ist ja, wie meinen Sie das? Habe ich gesagt. Hunsinn bekommt 500 Millionen Dollar jedes Jahr Afro-Perdue von der UNO. Ja. Das sage ich, wissen Sie, ich habe Kinder. Ich habe doch meinen Kindern nie einen ganzen Sack Zeltli gegeben. Ich habe ihnen zwei gegeben und habe gesagt, wenn du dann das und das gemacht hast, kriegst du wieder zwei. Und ich habe gesagt, wir dürfen ihm 10 Millionen geben und dann muss er etwas leisten kriegen. Da sagt sie zu mir, ja, dürfen wir denn das? Da habe ich gesagt, nein, königliche Hochheit, wir müssen das.
Und das ist das, was ich vorher noch gemeint habe mit der Hilfe zur Selbsthilfe. Weißt du, geben, aber sie müssen auch etwas dafür tun, weil sonst hast du keinen Antrieb, nicht.
Ja, und ich finde einfach, das ist so ein, ja, wir geben so unsere Sachen.
Jetzt haben wir ja.
Aber eigentlich, es ist nicht billig, es kann mir doch niemand sagen, dass die UNICEF das Recht, das Kinder haben, es gibt ein Menschenrecht für Bildung, jemals ernst genommen hat, wenn man immer noch 70% der Bevölkerung haben auf der Welt, die nicht lesen und schreiben kann. Ja. Und dann machen sie noch Post. Die UNICEF hat einen Post gemacht, im letzten November ist es, dass 2 von 3 10-jährigen Kinder weltweit nicht in der Lage sind, einen einfachen Text zu lesen und zu verstehen. Also ich hätte mich geschämt. Ja. Ich hätte mich geschämt, das zu veröffentlichen. Sorry,
so im Sinn von
das ist ihr Job.
Auftrag.
Genau. Ihren Job, oder? Ja. Und das Problem ist ein bisschen, was wir herausgefunden haben, man hat Bildung, die ein Mensch nicht bekommt, gar nicht qualifiziert. Also man hat ein Häuschen, man hat 2 Fräulein mit einem schwarzen Rock, die stehen vor der Tür, man hat die Zabeln, die reingehen, und dann ist schon tickt, die haben
Schule erledigt.
Und in unserem Verständnis ist eine Schule Bildung. Aber in der Developing-Welt ist eine Schule nicht unbedingt Bildung.
Okay. Hannes, ich glaube, also wenn ich dir zulasse, man spürt, ganz tief, wie das dich beschäftigt. Und ich glaube, ich kann es nicht anders sagen, wie die Welt darf dankbar sein, gibt es so Menschen wie dich. Ich danke dir für dein Engagement. Ich danke dir, dass wir hier miteinander auf dem Drehbänkchen so ganz spontan jetzt Platz gefunden haben, auch wenn es Februar ist.
Ja, und ich habe sogar vergessen, dass ich früher war.
Aber ey, wirklich sehr engagiert. Und ich wünsche dir weiterhin noch gute Gesundheit, dass du noch so lange, wie du das magst, kannst weitermachen. Und ja, Besten Dank für alles.
Super, ich bedanke mich auch bei dir. Es war sehr spannend gewesen, da auf uns. Drehbank.
Genau. Perfekt. Hey, hey, geht's mit der Kälte?
Nein, es ist okay. Ich habe mein Adrenalin.
Richtig.
Ich bin halt sehr emotional.